Okay, Christoph und Ralf hat er daher gerade gesagt. Ralf kennt er noch nicht, aber die, die von euch schon länger hier dabei sind, wissen eigentlich, dass das nicht so ganz normal ist, dass ich jetzt schon zum vierten Mal in Folge irgendwie sonntags dran bin und nächsten Sonntag bin ich schon wieder dran. Danach setze ich schon dreimal aus. Also mit dieser Eintönigkeit meiner Person müsst ihr jetzt gerade mal ein bisschen klarkommen. Heute ist mein Job eigentlich auch nur, sowas wie eine Einleitung zu geben zu dem, was der Ralf euch dann erzählt. Allerdings ist es eine längere Einleitung, also 10 Minuten habe ich, der Ralf hat dann 15, vielleicht werden es bei mir dann 12 und bei ihm 20. Okay, 24/7, das Stichwort fiel eben, die meisten von euch wissen, was das ist, manche vielleicht nicht, weil sie zum ersten Mal da sind heute. Wir werden in der dritten Novemberwoche eine Woche lang, also 7 Tage, 24 Stunden lang zusammen in einem Gebetsraum beten. Also nicht alle zusammen, sondern immer nur einer. Wir werden uns diese Zeit aufteilen und dort zusammen Gott suchen. Und das tun wir als City Church und wir laden euch ein, dabei zu sein. Und indem wir das tun, klinken wir uns ein in eine Bewegung, die sich eben 24/7 nennt und die eigentlich so, ich glaube, seit 5-6 Jahren besteht und sich so langsam über die ganze Welt ausgebreitet hat. Wir sind also nur einer von vielen. Ralf ist ein bisschen mehr drin als wir und wird euch nachher ein bisschen was über die Entstehung erzählen, auch von dem, wie er das erlebt. Ich habe überlegt, ob ich euch einen Bibeltext vorlese, der passend ist, und ich lese euch jetzt einen vor. Ich muss euch ein bisschen warnen, weil der knallt jetzt ein bisschen rein. Es ist ein bisschen ein unsensibler Text. Ich lese trotzdem vor. Jakobus 4, Abvers 7. Deshalb ordnet euch Gott unter. Leistet dem Teufel Widerstand und er wird vor euch fliehen. Nähert euch Gott und er wird sich euch nähern. Reinigt eure Hände von Schuld, ihr Sünder. Gebt eure Herzen Gott hin, ihr Unentschlossenen. Klagt über euren Zustand. Trauert und weint. Nicht mehr lachen sollt ihr, sondern weinen. Euer Jubel soll sich in Jammer verkehren und eure Freude in Trauer. Beugt euch tief vor dem Herrn, dann wird er euch hoch erheben. Warum lese ich euch sowas vor, wenn ich euch eigentlich motivieren will, gleich dem Ralf zuzuhören und motivieren will, mit uns zusammen Gott zu suchen im Gebet? Warum lese ich euch sowas vor? Die Antwort ist, so ganz genau weiß ich es nicht. Ich kann euch aber sagen, wie es dazu gekommen ist. Eigentlich dachte ich nur an diesen einen Vers, denn den hatte ich im Kopf, die anderen, ich kenne das ja nicht auswendig hier. Ich dachte nur an diesen einen Vers, nähert euch Gott und er wird sich euch nähern. Und ich dachte, das ist eigentlich genau das, warum wir 24/7 machen, das ist eigentlich genau das, was wir uns erhoffen von der Sache, ne? Wir nähern uns Gott und dann erleben wir, wie er sich uns nähert. So, dann habe ich diesen Vers gesucht bei Jakobus und dann habe ich gesehen, was da so drumherum steht. Da habe ich gedacht, du kannst jetzt nicht einfach diesen Vers rauspicken und den vorlesen, du musst eigentlich lesen, in welchem Kontext er steht. Und diese Worte, die hier drumherum stehen, die mag ich nicht besonders. Aber dann habe ich gedacht, wer hat eigentlich gesagt, dass Gott uns nur Dinge sagt, die wir mögen? Ich habe gedacht, vielleicht möchte Gott uns das hier sagen. Auf jeden Fall hat dieser Text mich nicht mehr losgelassen. Ich habe gedacht, vielleicht müssen wir das hier hören, wenn wir das wirklich wollen, Gott suchen. Ich lese euch nochmal vor. Deshalb ordnet euch Gott unter, leistet dem Teufel Widerstand und er wird vor euch fliehen. Nähert euch Gott und er wird sich zu euch nähern. Reinigt eure Hände von Schuld, ihr Sünder. Gebt eure Herzen Gott hin, ihr Unentschlossenen. Klagt über euren Zustand, trauert und weint. Nicht mehr lachen sollt ihr, sondern weinen. Euer Jubel soll sich in Jammer verkehren und eure Freude in Trauer. Beugt euch tief vor dem Herrn, dann wird er euch hoch erheben. Ich sage euch, was ich glaube. Ich glaube, du musst für dich entscheiden, ob du das auch glaubst. Aber ich glaube, dass Gott uns diese Worte sagt, dass sie euch und mir gelten. Und ich glaube, dass Gott uns mit Worten wie diesen Worten hier, herausfordert. Ich glaube sogar, dass Gott nicht nur uns jetzt, sondern unsere Generation herausfordert mit Worten wie diesen. Dass er uns sagt, hey, wenn ihr das wirklich wollt, mir begegnen, mich suchen, in Kontakt mit mir kommen, dann wird es für euch bedeuten, euch mir unterzuordnen. Ordnet euch Gott unter, steht hier. Also wir begegnen Gott, wenn wir Gott suchen, nicht auf Augenhöhe. Wenn Christoph Schmitter Gott sucht, egal jetzt, ob in so einem 24/7-Room oder zu Hause oder irgendwann oder heute Nachmittag, dann ist es, dass ein kleiner, unbedeutender Erdling dem Gott begegnet, der Galaxien erschaffen hat, deren Licht noch keine Zeit hatte, uns zu erreichen, seit es sie gibt, weil wir so weit weg sind. Wenn wir uns Gott nähern, dann steht hier, nähert er sich uns. Das ist eine Riesenverheißung, aber sind wir uns bewusst darüber, was passiert, wenn Gott sich uns nähert? Oder sind wir uns bewusst darüber, wer sich uns dann nähert? Kontakt mit Gott haben, das heißt, Schwäche trifft Kraft. Unreinheit trifft Heiligkeit. Sterblichkeit trifft das Ewige oder den Ewigen. Und könnte es sein, habe ich mich gefragt, dass wir das hören müssen, dass unsere Generation eine ist, die sich neu bewusst werden muss, wer wir sind und wer Gott ist. Stellt euch eine Generation vor, die sich neu vornimmt, sich Gott unterzuordnen und den Platz einzunehmen, den sie tatsächlich hat gegenüber Gott. So, das wird jetzt noch heftiger hier. Hier oben habt ihr den Text noch, ne? Ihr braucht nur weiter zu lesen, dann seht ihr, was jetzt kommt. Leistet dem Teufel Widerstand und er flieht vor euch. Sich Gott nähern bedeutet Kampf, habe ich gedacht. Sich Gott unterordnen bedeutet automatisch und sofort, dass du dich einem anderen nicht länger unterordnest. Und der findet das nicht so gut. Und deswegen spürt man vielleicht, spürst du vielleicht einen Kampf in deinem Herzen, wenn du dich entschließt, ich möchte mich Gott nähern. Da ist etwas oder jemand, der dich zurückhält. Etwas hält dich davon ab, Gott zu suchen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Aber hier steht, er wird das Weite suchen, wenn wir wirklich wissen, was wir wollen. Und jetzt kommt es richtig dick. Und das sind die Verse, wegen denen man den Text nicht so gern vorliest. Ne? Reinigt eure Hände von Schuld, ihr Sünder. So, da schreibt etwas in uns auf, wenn uns das jemand von Latz knallt. Mein Stolz mag sowas nicht gerne hören. Magst du sowas hören? Aber ich habe mich auch hierbei gefragt, was ist, wenn Gott es ist, der das sagt? Wenn ich dir das so sage, ne? Dann solltest du vielleicht gut aufpassen, ob ich das Recht habe, dir das zu sagen. Aber was ist, wenn es Gott ist, der dir sagt, hey, reinige deine Hände? Und ich habe mich gefragt, wird unsere Generation, wir, ich persönlich, von Gott herausgefordert und er möchte uns das sagen, hey, Blut klebt an euren Händen. Ich sage es mal so drastisch. Ja, Freunde, wenn ihr euch Gott nähert oder wenn Gott mir nahe kommt, ich weiß, für mich persönlich, wenn ich mich anschaue, ich weiß, von was Gott redet, wenn er das Wort Sünde mir gegenüber in den Mund nimmt. Ich weiß, von was Gott redet bei mir. Weißt du, von was er redet bei dir? Erzähl euch jetzt nicht, was er meint, wenn er an mich denkt. Also wenn unsere Generation wirklich eine sein will, die sich wieder Gott nähert und die ihn wieder sucht, dann glaube ich, dass Gott zuerst mit uns über unsere Unreinheit reden wird. Über das also, was uns von ihm trennt. Das muss weg. Ich fürchte, dass es so ist, oder ich hoffe, dass es so ist. Gebt eure Herzen Gott hin, ihr Unentschlossenen, ist der nächste Satz. Das ist wieder so ein Kampf, ne? Diese Unentschlossenheit, die du vielleicht spürst. Soll ich das, will ich das, oder will ich das nicht? Gott begegnen, ihn suchen? Immerhin hört sich das jetzt so an, wenn ihr mir zuhört, als ob das auch Schmerz bedeuten könnte, Gott zu begegnen, weil er mir vielleicht Dinge sagt, die mit diesen Sachen zu tun haben, die ich nicht so gerne anschaue in meinem Leben. So, und dann kommt diese Passage hier, mit dem Weinen und dem Klagen anstelle von Lachen und der Freude. Und so depressiv diese Worte da klingen, wenn ihr sie lest, je öfter ich sie gelesen habe, desto öfter habe ich gedacht, ich glaube, das brauchen wir tatsächlich. Ist unserer Generation, ist uns bewusst, in welchem Zustand wir sind? Und in welchem Zustand diese Welt ist? Ich weine nicht so oft. Ich glaube, ich bin eher ein Mensch, der viel lacht. So, und vielleicht habe ich gedacht, vielleicht lache ich zu oft. Vielleicht lache ich nicht immer nur dann, wenn ich fröhlich bin. Vielleicht lache ich manchmal und mache Party oder was und bin albern, weil ich etwas zudecken will, was mir an Schmerzen dieser Welt begegnet oder an Traurigkeit in mir selber oder so. Und vielleicht ist es nicht gesund, immer nur zu lachen. Und irgendwie habe ich gedacht, ich wünsche mir eine Generation in Deutschland oder in Europa, die wieder weint über ihren Zustand. Ja, und die wieder weint über diesen Zustand dieser Welt und des eigenen Herzens. Und ich dachte, vielleicht ist unsere Generation eine, die das wieder tut. Ich habe ein paar Jahre lang mit Teenagern zusammengearbeitet und ich hatte manchmal den Eindruck, hey, die Generation, die da heranwächst, jetzt 15-, 16-Jährigen, manchmal schienen sie mir viel ehrlicher als ich. Und manchmal waren es Menschen, die richtig gelitten haben an dem, wie diese Welt ist. Und die sich nicht einfach da reingefügt haben. Könnte es sein, dass Gott dir und mir sagt, hey, wenn ihr mir wirklich begegnen wollt, wenn es euch ernst ist, dann macht die Augen auf für die Wahrheit und schaut dieser Wahrheit ins Gesicht. Und es ist keine schöne Wahrheit, wenn man sich in dieser Welt umschaut. Keine schöne Realität. Fühl den Schmerz, vielleicht sagt Gott dir das, fühl den Schmerz, den ich fühle. Und vielleicht sagt Gott sogar, und wenn du diesen, bevor du diesen Schmerz nicht fühlst, weiß ich gar nicht genau, über was ich mit dir reden soll, wenn wir uns begegnen. Letzter Satz, beugt euch tief vor dem Herrn, dann wird er euch hocherheben. Leute, wenn dieser Satz hier nicht gestanden hätte, am Schluss hätte ich mich vielleicht doch entschieden, den Text nicht vorzulesen. Genau so kenne ich Gott. Und wenn ein Mensch sieht, wie es um ihn steht, wenn ein Mensch sogar am Boden ist, wegen dem Zustand dieser Welt oder dem Zustand seines Herzens und sich Gott nähert, dann richtet Gott diesen Menschen auf. Das ist Gottes Art und Weise. Hier steht sogar nicht nur, er richtet ihn auf, hier steht, er wird euch hoch erheben. Ihr kennt bestimmt diesen Film Narnia, ich glaube, so ein Bild da ist da noch mit dabei, ne? Wo Edmund, der Verräter, mit dem Löwen spricht und sein ganzer Verrat ihm vor Augen steht und er sich tief beugt. Und die Szene am Schluss, wo der Löwe, der König, Edmund mit seinen Geschwistern zum König macht und ihm den Namen gibt, den Verräter, gibt er den Namen Edmund der Gerechte. Edmund der Gerechte. So geht Gott mit Menschen um, die weinen über ihren Zustand. Er richtet sie auf. Das wünsche ich euch. Beugt euch tief vor dem Herrn, dann wird er euch hochheben. Ich glaube, dieser Satz muss sich unser Herz einbrennen, wenn wir wirklich Gott suchen wollen. Und wenn du betest in diesem Gebetsraum, den wir da einrichten werden, in ein paar Wochen oder sonst wo, das muss ja gar nichts mit diesem 24-7-Ding zu tun haben, wenn du betest, dann hör auf, Gott zu suchen, den Gott zu suchen, wie du ihn dir vorstellst, wie er denn zu sein hätte, der nur nette Worte zu dir sagt. Sondern hab den Mut, den Gott zu suchen, der wirklich real ist und der dir vielleicht Dinge sagt, die erstmal hart wahr sind über dich. Aber der dir Dinge sagt, um dich aufzurichten letztlich, um dich davon zu befreien. Such den Gott, wie er wirklich ist. Und es wird nur der ihn finden, der sich wirklich vor ihm demütigt. Ein Satz vor diesem Text, ich habe jetzt nicht vorgelesen, da steht, Gott widersetzt sich dem Überheblichen. Aber denen, die gering von sich denken, wendet er seine Liebe zu. Also mein Traum, und vielleicht ich glaube, das ist auch der Traum von 24-7, es ist eine junge Generation, die ihren Hochmut, ihre Arroganz in die Ecke wirft. Die Arroganz zu denken, wir schaffen es auch ohne Gott. Und tatsächlich vielleicht ein Stückchen gebrochen am Schmerz dieser Welt zu Gott kommt, um von ihm aufgerichtet zu werden. Okay, ich glaube über 24-7 und das, was wir da machen, erzähle ich jetzt nicht mehr, weil vieles von dem, was wir machen werden, ist das, was der Ralf erlebt hat und immer noch erlebt jetzt. Und hört ihm einfach mal zu, wie er Gott begegnet, was er für Erfahrungen macht und schaut, dass es vielleicht euer Ding sein könnte.
Hallo. Ich habe, glaube ich, ein bisschen Frosch im Hals. Also stört euch nicht dran. Ich habe vorhin versucht, beim Lobpreis so hoch zu singen wie Lobpreisband. Das hätte ich vielleicht lassen sollen. Aber egal. Eine Sache, die ich sehr an Gott mag, ist, dass so seine Taktik, die Welt zu verändern, glaube ich, irgendwie ist, dass sich einzelne Leute, die total mittelmäßig sind, an denen nichts Besonderes ist, dass sich die rausnimmt. Und sie rausholt aus ihrer Story, die vielleicht überhaupt keine besonderen Highlights hat, und sie so in seine Welt reinsetzt, die ungefähr 10.000 Mal größer ist als alles, was sie sich bisher vorstellen konnten, und irgendwie mit ihnen Geschichte schreibt. So. Das finde ich sehr krass. Und wir lesen zum Beispiel in der Bibel davon, von ein paar Leuten, zum Beispiel bei Noah. Und oft macht Gott das so, glaube ich, dass er sich dann die Leute so zur Seite nimmt und ihnen sagt, was er vorhat, so in der nächsten Zeit. Und bei Noah ist das zum Beispiel so, dass er sich Noah zur Seite nimmt und irgendwie sagt, Noah, pass auf, es wird in nächster Zeit ein bisschen feucht, also bau dir mal bitte eine Arche, so, weil ich habe das und das vor. So. Die meisten von euch kennen das wahrscheinlich, die Story. Oder bei Abraham nimmt er sich Abraham zur Seite und sagt, pass auf, Abraham, du gehst jetzt los und ich gebe dir ein Land, aber du musst erst losgehen und dann gebe ich dir ein Land und Segen und Nachkommen und so weiter und so fort. Also er nimmt sich Einzelne raus, einzelne Leute, an denen nichts Besonderes ist, so, die ganz normal sind, so wie du und ich, und sprengt völlig ihren Horizont. So. Leute, die ängstlich sind, Leute, die irgendwie zweifeln, Leute, die irgendwie so ein bisschen minder bemittelt sind, und das ist völlig egal für Gott. weil es nicht um uns geht, sondern um ihn. Und er stellt unser Leben auf den Kopf. So. Und das, ich glaube, das ist so auf jeden Fall ein Ding, was viele von uns erfahren haben und wo wir irgendwie mittendrin stecken. Und das ist auch Teil von der Story von 24/7, die ich mal kurz erzählen will. Und zwar war da ein Typ, der heißt Pete, auch ein ganz normaler Mensch mit Brille. Und der hat gerade seinen Uni-Abschluss quasi in London gemacht und hat gedacht, cool, dann nehme ich mit meinem Kumpel und mache so einen Rucksack-Tour durch Europa. Ja? Und hat das gemacht, ist irgendwann in Portugal angekommen und war irgendwie dann am Südwestzipfel von Europa. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Irgendwie Cap São Vicente oder so, ich kann es nicht aussprechen. Ist auch egal. Auf jeden Fall war er da, da haben sie halt gezeltet und dann ist er nachts irgendwie, konnte er nicht pennen, weil der andere Typ geschnarcht hat und ist aus dem Zelt raus und wusste nicht, was er machen soll und hat irgendwie angefangen so für Europa, so die Länder, die sich quasi so imaginär vor ihm aufgetan haben, zu beten. So. Und irgendwie so von Gott ihm Gutes zukommen zu lassen. Und dann ist Gott da irgendwie reingeknallt in diese Situation und hat ihm so eine Vision gegeben von jungen Menschen, die irgendwie gesichtslos sind und völlig unscheinbar und die aufstehen für Gott. So. Und die Europa auf den Kopf stellen für Gott. Und wie so eine Armee. So, da ist hier dieses Bild vom Kampf, das Christoph vorhin gesagt hat. Dass wie so eine Armee, die einfach auf Gottes Befehle wartet, denen alles andere egal ist, so die diese Mittelmäßigkeit abstreifen und radikal Gott hinterhergehen. So, man hatte die Vision gesehen, keine Ahnung, wie lange das gedauert hat, und dann ist er wieder pennen gegangen. Und dann ist ein paar Jahre gar nichts passiert. Und Piet ist zurückgegangen nach England. In Südengland hat er irgendwie auch in so einer Jugendkirche mitgearbeitet und so. Und hat irgendwie das Gefühl gehabt, irgendwas fehlt hier noch so. Irgendwas ist gerade nicht irgendwie da, wo es sein soll. Und hat wieder eine Europatour gemacht. Scheint irgendwie so das Mittel zu sein. Keine Ahnung. Aber braucht irgendwie eine Auszeit. Ist dann irgendwie durch Europa getourt. Und ist unter anderem auch nach Deutschland gekommen. Was ja ziemlich schön für ihn ist. Und dann ist er an einen kleinen Ort gekommen, der heißt Herrnhut. Kennt ihr den? Irgendjemand schon mal gehört? Da kommt zum Beispiel, es gibt so eine Losung, da kommen die her. So eine kleine, wo irgendwie so zwei Bibelverse pro Tag drin stehen, die man halt so lesen kann oder auch nicht. So, und da ist er hingekommen nach Herrnhut. Und das ist so ein Dorf, da wohnen 2000 Leute. Da ist überhaupt nichts los. Und er hat die Story gehört über Herrnhut. Und die war dann doch schon ein bisschen anders als das äußere Erscheinungsbild dieses Dorfes. So. Da war es nämlich so, dass vor 300 Jahren ungefähr, da gab es einen Typen, der hieß Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Kennt ihr bestimmt auch alle. Und der hat so eine religiös verfolgten Flüchtlinge aufgenommen aus Osteuropa. Die hießen die Mährischen Brüder. Und hat so eine Community mit denen gegründet. Und hat die aufgenommen in diesen Ort, der irgendwie ihm gehört hat. Und hat so eine Gemeinschaftsform mit denen angefangen, so eine klosterähnliche, monastische Community. Und die haben angefangen zu beten. Aus welchem Grund auch immer. Und zwar Non-Stop-Gebet, und zwar nicht nur für eine Woche oder für einen Monat, sondern für 100 Jahre am Stück. So, natürlich nicht einer, aber ohne Scheiß 100 Jahre durchgebetet mit so einer Community von Leuten, die auch nicht so groß war. Das wurde dann von Generation zu Generation weitergegeben. Und das Krasse daran war, dass es nicht bei diesem Gebet geblieben ist, sondern dass es wirklich nachhaltig Gesellschaft verändert hat. So. Die haben nicht einfach nur gebetet, sondern aus diesem Gebet, das war so quasi das Benzin, das so in das Feuer gegossen wurde und daraus sind krasse Sachen entstanden. Zum Beispiel haben sie angefangen, so den Missionsbefehl, den Jesus in der Bibel mal gegeben hat, wieder ernst zu nehmen. Und das gab es in der protestantischen Kirche bis dahin überhaupt nicht. Deshalb heißt es so, die moderne Missionsbewegung sind rausgegangen, um irgendwelchen Leuten zu erzählen, wer Gott ist. Und zwar sind die bis nach Grönland, Nordamerika, in die Karibik, nach Indien und so weiter gegangen. Haben sich zum Teil in die Sklaverei verkauft, um den Sklaven, die nichts von Gott wissen können, irgendwie was von Gott zu erzählen. Also die haben das wirklich krass ernst genommen, was Jesus gesagt hat. Und dann gab es auch noch ganz andere Sachen. Dann gab es wirtschaftlichen Aufschwung in dieser Gegend. Dann gab es, wir wurden konfessionelle Grenzen überwunden. Aus diesem Gebet heraus. Was sehr krass ist in Anbetracht der Tatsache, dass der 30-jährige Krieg, der im Prinzip ein Krieg protestantische gegen katholische Christen war, was makaber genug ist, 30, 40 Jahre nach diesem Krieg haben das Leute geschafft, diese Grenzen zu überwinden und zusammen irgendwie zu beten und zusammen Sachen zu machen, was total krass ist. Und die Leute, die rausgegangen sind, haben mitgeholfen, die Sklaverei abzuschaffen. Die Leute, die rausgegangen sind, haben mitgeholfen, die Orte wirklich zu verändern und Aufschwung zu bringen, da wo sie hingegangen sind. Es gab irgendwie so ein kulturelles Element. Leute wie Goethe und Lessing und Herder, die wir alle kennen aus dem Deutschunterricht, sind da hingegangen, haben sich das angeguckt, weil sie inspiriert waren von dem, was da passiert ist. Also wirklich krasse Sachen. Und Pete hat sich gesagt, das ist ja heftig. Und irgendwie sind wir ziemlich scheiße im Beten, habe ich das Gefühl. Und eigentlich haben wir auch nichts zu verlieren. Also wenn die es schaffen, 100 Jahre zu beten, dann schaffen wir das vielleicht einen Monat. Und ist zurückgegangen und zu seiner Gemeinde und hat gesagt, lass uns das mal versuchen so. Lass uns mal einen Monat nonstop durchbeten, wir haben eh nichts zu verlieren, lass uns mal gucken, was da rauskommt. Und die Leute haben gesagt, cool, machen wir. Haben sich einen Tag genommen, den 24 Stunden unterteilt, haben sich dann eben für diese Schichten eingeschrieben, haben sich Papier und Stifte und Marker und CDs genommen, haben die mit in den Raum genommen, haben den irgendwie kreativ gestaltet, haben angefangen zu beten. Und da ist Gott einfach Menschen begegnet. So. Leute haben da mitgemacht, Leute haben ihre Freunde mitgebracht und irgendwie ist da immer was passiert. So. Manchmal war es einfach nur so, dass Gott spürbar irgendwie da war, komischerweise, dass man irgendwas gemerkt hat, so, da ist Gott drin. Manchmal war es so, dass Gott geredet hat, manchmal war es so, dass Gott Menschen heil gemacht hat, manchmal war es so, dass irgendwelche Menschen, die überhaupt keinen Kontakt zu Gott hatten oder auch eigentlich gar nicht haben wollten, da zufällig reingestolpert sind und irgendwie gemerkt haben, da ist irgendwie mehr so. Da ist irgendwas, und dem werde ich nachgehen. Und von da aus ist das ganze Ding irgendwie explodiert so. Irgendwelche anderen Leute, irgendwelche anderen Gemeinden haben davon gehört, haben einfach selbst so ein Ding angefangen. Dann wurde es, also es war in Chichester, der Gebetsraum, der erste, der wurde dann verlängert auf 3 Monate und von da aus haben irgendwelche Leute mitgemacht und von da aus ist so eine Gebetskette entstanden, die bis heute nicht aufgehört hat. Ähnlich wie damals in Herrnhut. Nur, dass es alles nicht nur in einem Ort ist, sondern sich quasi global verteilt hat. Und überall, es gibt jetzt in über 60 Ländern irgendwelche Gebetsräume und es ist so, dass es wirklich ein Nonstop-Gebet ist. Und das ist das, was 24/7-Prinzip ist. So eine Gebetskette, die dabei helfen will, Leute zu verlinken, die dabei helfen will, Europa wieder für Gott zurückzugewinnen. Und irgendwie diese Armee aufstehen zu sehen, die Jesus quasi wieder so in die Köpfe der Menschen bringt und in die Herzen der Menschen. Genau, und zwar ganzheitlich, so wie das damals in der Herrnhut passiert ist. So. Und das finde ich ganz cool. Und ich glaube, das ist unsere Generation, deshalb ist es so wichtig, dass wir das ernst nehmen und dass wir Teil davon werden und dass wir ja, uns damit einlegen. Deshalb finde ich das sehr geil, dass ihr auch so einen Gebetsraum vorhabt. Ups. So einen Gebetsraum vorhabt hier in Würzburg. Und ich glaube, es kann einfach nicht viel Besseres passieren, als einfach da reinzugehen, sich eine Stunde zu nehmen und Zeit mit Gott zu verbringen. Es gibt keine höhere Berufung für uns, als irgendwie so Gott besser kennenzulernen. Und egal, wo wir da sind, ob wir Gott schon kennen oder nicht, ist das Beste, was uns passieren kann, wenn wir das einfach rausfinden. Gott suchen und uns irgendwie auf so eine Ebene begeben, wo Gott uns begegnen kann. Ich glaube, so dieses Bild, dass wir so Gott auf den Schoß klettern und einfach Zeit mit ihm verbringen, ist irgendwie das Coolste, was ich kenne. Und darum geht es eigentlich nur. Ich glaube, wir brauchen echt so Erfahrungen von Gott aus erster Hand. Ich glaube, ganz viel von dem, was unser Leben ausmacht, von dem, was wir über Gott wissen, sind so Second-Hand-Erfahrungen. So das, was wir von anderen über Gott hören, das, was wir in Büchern lesen über Gott, das, was wir in Predigten hören über Gott, was andere mit Gott erlebt haben, das, was wir da, keine Ahnung, aus irgendwelchen Kindertagen kennen, so was andere uns über Gott erzählt haben. Und das sind alles so eingefährte Second-Hand-Erfahrungen. Aber so ein Gebetsraum bist du eine Stunde lang mit Gott alleine und da erzählt dir keiner, wie Gott ist, sondern du kannst es mal selbst rausfinden. Und das ist eigentlich das Geilste, was passieren kann, finde ich. Und aus meiner Erfahrung ist echt so, manchmal ist so eine Stunde echt lang, da passiert gar nicht so viel irgendwie und du erwartest, hast irgendwie so eine krasse Erwartung, dass Gott ja was macht und dann kommt das irgendwie gar nicht oder es kommt irgendwie anders. Aber ich glaube, das ist auch okay. Ich glaube, das ist Teil des Prozesses, Teil des Weges, auf den Gott dich hat und ist trotzdem absolut keine Zeitverschwendung. Und meistens und viel öfter ist es nämlich so, dass dir die eine Stunde mehr wie 10 Minuten vorkommt. Und du irgendwie das Gefühl hast, so, ich wollte eigentlich gerade anfangen, aber jetzt klopft der Nächste an die Tür. Weil so viel da ist, irgendwie von dem, was Gott dir sagen will und dem, was du Gott sagen willst, so, und du das Gefühl hast, auf einmal, du kannst es auf einmal sagen, und Gebet ist mehr als irgendwie Hände falten und Augen zu und liebe Heiland denken. Und du merkst irgendwie, da ist viel mehr da. So. Und ich habe eigentlich so viel auf dem Herzen, was ich schon lange mal hätte Gott sagen sollen, aber irgendwie habe ich es nie gemacht. Und deshalb glaube ich, dass so ein Gebetsraum wie so ein Streichholz ist, dass von Gott angezündet werden muss und das danach rausgeht und andere Sachen auch anzündet. Es geht zum einen darum, einfach Gott besser kennenzulernen, Zeit mit ihm zu verbringen, und das ist absolut keine Zeitverschwendung, egal was passiert. Und es ist immer noch mehr wert als GZSZ gucken oder einpennen. Und zum anderen geht es darum, dann angezündet zu werden von Gott und rauszugehen und noch mehr Sachen anzuzünden. Also ist ja cool, wenn ein Streichholz brennt, so, ist ja auch nett, aber er verfehlt ein bisschen seinen Zweck, wenn er einfach so abbrennt. Wir müssen angezündet werden von Gott und dann rausgehen und anderen Leuten, dass dieses Feuer weitergehen soll. Und darum geht es auch. Und natürlich müsst ihr nicht in den Gebetsraum gehen, um zu beten. So, das wäre das Fatalste. Die Zeiten sind ja eigentlich vorbei, in denen wir irgendwie Gott nur an bestimmten Orten begegnen können. Wir können überall begegnen, zu Hause oder draußen oder im Raum. Aber ich glaube, so eine Gebetsaktion, so eine Gebetswoche hilft einfach. Es ist ein nettes Werkzeug, um das alles ein bisschen zu konzentrieren. So. Und es ist echt so eine Erfahrung, dass so ein Gebetsraum innerhalb dieser Woche zu so einem heiligen Ort wird, an den Leute kommen und wo sie automatisch merken, sobald sie reingehen, dass hier so eine Atmosphäre da ist, die anders ist. Und dass Gott irgendwie hier drin ist. Und dass sich Gebete so atmosphärisch potenzieren irgendwie. Auf irgendeine Art und Weise, die ich nicht erklären kann. Und Leute kommen da rein und merken, dass was anderes. Leute, die irgendwie was mit Gott zu tun haben, sich selbst als Christen verstehen, und andere Leute, die das nicht tun, auch. Und das finde ich total geil. Und ich glaube, das werdet ihr merken so. Innerhalb weniger Stunden, dass sich in dem Raum so die Gebete quasi ansammeln. Dass das so eine Art Energiefleck wird, wo ihr reinkommt und wo ihr einfach andocken könnt und mit Gott in Kontakt sein könnt. Und das einfach hilft, dass Gott einfach einfacher geht so. So wie die Stiftshütte im Alten Testament, für die von euch, die das kennen, so einfach so ein Ort war, wo man hingehen konnte und wo sich das alles so, wo sich Gottes Gegenwart so potenziert hat so ein bisschen. Genau, und dann, glaube ich, hilft es absolut, sich so eine Schicht zu nehmen, so ein verbindliches Date mit Gott zu haben. Wo man nicht sagt, okay, ich bete nachher vielleicht nochmal kurz vorm Einschlafen und man schläft dann noch glücklich ein. Und du hast halt einen Termin, du hast eine Stunde, und wenn du nicht kommst, muss der andere eine Stunde länger beten, und das will man ja eigentlich vermeiden. So. Und deshalb geht man da auch hin, und deshalb nimmt man sich die Zeit und macht sich auf den Weg. Und das ist das, was ich unter Gott suchen auch verstehe. So. Dass wir wirklich auch so ein Opfer in Kauf nehmen, so uns da in die Würzburger Innenstadt begeben und beten einfach. Und das ehrt Gott voll, wenn wir uns die Zeit nehmen, glaube ich. Und dann, es ist ein Ort der Kreativität. So. Wir müssen, ich habe gerade gesagt, beten ist mehr als einfach nur da sitzen oder, keine Ahnung, Augen zumachen und, keine Ahnung, irgendwelche Worte vor dich hinbrabbeln, die du eh nicht verstehst, sondern beten ist, dich so ausdrücken, wie du bist. So. Und es gibt kreative Art und Weisen, das zu machen. So. Keine Ahnung, so. Man kann das durch Poesie ausdrücken, durch Musik, durch Farben, hier alles Mögliche. Und da ist, glaube ich, ganz viel Raum, wo wir noch viel mehr entdecken können, was die Kommunikation mit Gott eigentlich funktionieren kann. Und es ist ein Raum der Inspiration, weil wir auch durch die Gebetsspuren der anderen, die vorher schon da sind, andere irgendwelche Zettel an die Wand schreiben, irgendwelche Gebete, und du kannst darauf reagieren und du kannst irgendwie so Community sein, dadurch, dass du für die Sachen betest, die der andere vor dir dran geschrieben hat, oder dass du einfach Teil hast an dem, was andere so ausgedrückt haben. Du wirst inspiriert dadurch und lernst Gott besser kennen. Und ich bin mir ganz sicher, dass Gott diese Zeit nutzen wird, so, dass er euch verändern wird und euch begegnen wird und euch als Community enger zusammenschweißen wird. Und wer weiß, wofür das ganze Ding so eine Startrampe sein kann für Würzburg. Genau. Das war's von mir.
Sorry, das war mein Problem. Vielen Dank, Ralf, für deine authentische Art, davon zu erzählen, wie du es selber erlebst, wie es entstanden ist.
Und ich habe Lust zu beten. Ich habe eben ausgerechnet, 168 Stunden ist das, glaube ich, 7 mal 24. Ne? Also 168 Einzelstunden können wir vergeben. Manche wollen vielleicht auch mehr als einmal in dieser Woche in diesem Raum. Und wie ihr euch dann da eintragen könnt und so, das wird irgendwie online möglich sein. Und das werden wir euch dann die nächsten Wochen oder so erklären, wenn wir das eingerichtet haben. Und der Raum wird in der Domstraße sein. Da haben wir einen recht großen Raum angemietet und der wird noch umgebaut und so. Schaut einfach mal rein. Es wird am 19. November losgehen, abends um 19:30 mit so einer kleinen Release-Party. Ja, wir eröffnen das irgendwie mit einem Glas Sekt oder so. Und dann schließen wir den Ärzten da so ein. Die Ärzte. Okay. Ich hoffe, ihr seid motiviert, Gott zu suchen. Vielleicht tatsächlich mit diesem demütigen, gebrochenen Herz, vielleicht sogar mit weinend, weil ihr Not seht um euch herum, für die unbedingt gebetet werden muss, oder weil ihr selbst Gott schon oft gesucht habt und noch nie gefunden habt und daran fast zerbrecht. Ich wünsche euch, dass ihr Gott sucht und dass ihr ihn erlebt. Und das wünsche ich mir selber auch. Und wir singen noch ein Lied mit der Band zusammen. Ihr könnt das still euch einfach anhören, wenn euch gerade im Moment danach ist, oder singt es mit. Macht es auf jeden Fall nicht nur zu einem Lied, sondern zum Gebet.